Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ganz am Anfang war alles gut und richtig, richtig gut. Ganz am Anfang blühte der Mensch und alles um ihn herum. Ganz am Anfang war Harmonie, nicht nur in der Musik, sondern auch im Leben. Ganz am Anfang schuf Gott den Menschen und vertraute ihm das Paradies an, zur Pflege. Ganz am Anfang. Die Genesis, das Buch vom Anfang. Und wie ging es dann weiter, Papa? Und leben die noch? Und wo ist es überhaupt, das Paradies? Kann ich da mal hin? Hoffnungsvolle Kinderaugen. Nein, leider nicht. Weißt du, kurz nach dem Anfang, mitten im Paradies, geschah etwas. Da zerbrach etwas. Da wurde was zerschnitten. Was denn, Papa? Ja, weißt du, da wurde was das zerschnitten, was uns eigentlich mit Gott verbindet. Wie so ein Band. Und das schon ganz am Anfang. Am Anfang unserer Geschichte. Die Genesis, dieses Buch ganz am Anfang der Bibel, erzählt uns unsere Geschichte. Auch wenn es Geschichten sind, die lange vor unserer Geburt passierten, finden wir uns in ihnen wieder. Es ist ein unglaublich spannendes und höchst lesenswertes Buch. Ich glaube, ich weiß nicht, wer von Ihnen den Autor Ken Follett kennt, der viele Bücher schreibt, die gerne gelesen werden. Ich glaube, wenn es die Genesis nicht gäbe, dann würde der wahrscheinlich ähnlichen Stoff versuchen zu schreiben. Einfach weil das so gut ist und weil es die Fundamente unserer Welt so unnachahmlich deutlich uns erklärt. Es erzählt davon, wie wir gedacht sind. Und es erzählt davon, was am Anfang eigentlich geschah. Und während ich zu meinem Kind, zu mir selber, von diesem ersten Schnitt rede, wo das zerbrach, was uns mit Gott verbindet, und leise im Kopf die Melodie von Rod Stewart, "The first cut is the deepest", summe, und spüre, was da eigentlich kaputt geht, da trifft es mich und ich sacke zusammen. Der Sündenfall. Was ist da eigentlich passiert? Der erste Bruch. Und wenn man sich überlegt, wie viel Vertrauen und Vertrautheit und vertraute Blicke an dem Punkt kaputt gegangen sind, das ist wirklich brutal. Und doch, nachdem dieser erste Schnitt passiert ist, kommt Gott und sieht den Menschen nicht und sagt: Adam, Mensch, wo bist du? Man hat das Gefühl, es könnte an diesem Punkt wieder gut werden oder ein bisschen besser werden. Natürlich, der Mensch verliert das Paradies, das wissen wir wahrscheinlich alle, das spüren wir. Aber direkt nach dieser Szene, wo der Mensch aus dem Paradies vertrieben wird, wird die erste Frau, wird Eva schwanger. Und sie gebiert einen Sohn, Kain, und die erste Familie ist da. Und es ist eine unglaublich schöne, eine unglaublich kraftvolle Szene. Es ist, als ob die Farben auf einmal sanfter werden und das dunkle Graue zurücktritt. Als ob da Hoffnung aufschimmert, und es schimmert Hoffnung auf. Kain heißt der Name dieses erstgeborenen Menschen. Gott hat mir geholfen. Gott ist mein Helfer gewesen. Nach kurzer Zeit wird ein zweiter Sohn geboren, Abel. Der heißt dann schon Vergänglichkeit. Vielleicht hat die Mutter gemerkt, dass das Leben vergänglich ist, auch das Leben ihrer Kinder. Wir lesen den ersten Teil des Predigttexts aus der Genesis Kapitel 4, was ganz am Anfang geschah. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain. und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn, also einen Sohn. Danach gebar sie Abel, sein Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Und es scheint so, als hätten diese ersten Menschen, diese ersten Söhne, diese erstgeborenen Menschen irgendwie gespürt, dass in ihrem Leben irgendwas nicht da ist, was sie sich wünschten. Als ob so eine Sehnsucht da ist, dass sie wieder mit Gott verbunden werden wollten. Und diese Sehnsucht trieb sie an und trieb sie eines Tages dazu zu sagen: Wir wollen Gott Danke sagen, wir wollen dichter an Gott rankommen. Lass uns ein Opfer machen. Jeder von aus seinem Arbeitsbereich nahm etwas, was gut aussah, was gut war, und brachte es zu Gott als wie ein Hilferuf vielleicht, zu sagen: Gott, hier bin ich, mit dem, was ich habe, komm zu mir. Sei mir gnädig. Ab Vers 3. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Er war Ackermann, also hat er von dem genommen, worin er arbeitete. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett, also auf gut Deutsch, das beste und schön anzusehendste Tier. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du den Blick frei erheben? Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und sie hat nach dir Verlangen. Du aber herrsche über sie, über die Sünde. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Und wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. In dieser Geschichte erfahren wir ganz vieles nicht, was eigentlich spannend wäre. Warum bringen die überhaupt ein Opfer? Warum sieht Gott das eine Opfer gnädig an, das andere nicht? Eine kleine Idee ist im Text, da steht: Abel brachte von dem Fetten, also von den besten Dingen, die er hatte, und Kain, da steht nichts da. Das könnte ein Hinweis sein, aber es klärt die Frage nicht ganz. Die nächste Frage ist: Was ist denn da bei dem Mord eigentlich passiert? Er erhob ihn und schlug ihn tot. Der Satz geht so schnell, dass man das eigentlich gar nicht mitkriegt. Und das Spannende an diesem Text, und es ist total lohnenswert, Bibeltexte immer so zu lesen, wie sie geschrieben sind. Sie lenken unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge. Und andere Dinge, die wir zwar interessant finden, die werden nicht geklärt. Das heißt aber, dass sie für den Gedanken des Textes nicht wesentlich sind, auch wenn sie für uns interessant und spannend wären und es da viel Spekulationen gibt. Wenn wir jetzt mal dem Text und seiner Logik folgen, uns darauf einlassen, dann ist es ganz interessant, was hier über unseren Anfang, über den Anfang unserer Geschichte steht. Es ist so, als ob wir in eine Szene hineingezogen werden und ganz bildhaft die inneren Vorgänge vor dem ersten Mord, der gleich ein Brudermord war, zu sehen und zu spüren bekommen. Kain sieht, was geschieht. Abel wird irgendwie vorgezogen und er wird neidisch. Neid? Ich möchte jetzt nicht fragen, wer schon mal neidisch war, weil wir alle die Hand heben müssten. Neid ist eine von unseren Uremotionen, gerade in der Familie. Feiern Sie mal Weihnachten und haben drei Kinder und gucken, wer mit welchem Geschenk zufrieden ist. Da ist Neid ganz schnell da. Und wenn wir ehrlich sind, ist es ja bei uns nicht immer ganz anders. Neid. Und dann wird er ärgerlich. So ein Idiot. Warum denn der? Das ist mein kleiner Bruder. Ich bin der Große. Und jetzt wird der vorgezogen. Und er ist wütend. Ich hasse ihn. Kennen Sie diesen Satz? Und wenn man ihn nur manchmal denkt, ich hasse ihn. Genau das passiert hier. Und ehrlich gesagt, wenn wir dem Text folgen, ist das kein Problem. Dass das passiert, ist kein Problem, sondern das ist normal. Das eigentliche Problem ist in dem Moment, wo Kain diese Gefühle, diese Emotionen, diesen Neid, diesen Wut, diesen Hass, die er empfindet, direkt zu seinem Bruder hinbringt. Sie führen ihn dazu, dass er direkt mit seinem Bruder in Kampf gehen will. Und ich bin mir sicher, es wäre nichts passiert, nichts Schadhaftes passiert, wenn Kain das getan hätte, wozu Gott ihn auffordert. Nämlich diese Gefühle, die Sie und ich alle kennen, Neid, Wut, Ärger, Hass, zu Gott bringen. Sowas wie, Gott, hier bin ich. Ich bin neidisch auf meinen Bruder. Ich glaube, ich habe sogar einen Grund dafür. Und ich merke, wie ich ihn hasse. Gott, bitte hilf mir. Das ist nicht das, wie es sich fühlen soll. Wie ich mich fühlen will. Gott, bitte hilf mir. Ich glaube, Sünde entsteht immer da, wo wir negativen Impulsen, die vielleicht gut begründet sind, nachgehen und direkt mit dem Gegenüber Kontakt aufnehmen, und zwar feindseligen Kontakt. Weil wir dazu tendieren, mit dem nächsten Menschen dichter verbunden zu sein als mit Gott. Wenn wir mit Gott dichter verbunden sind als mit dem nächsten Menschen, dann ist der Impuls, wenn ich die faulen Äpfel vom Baum meines Nachbarn, dessen große Äste auf mein Grundstück ragen, wenn ich die da sehe, dann ist mein erster Impuls, sie aufzuheben und sie zu ihm zurückzuwerfen. Und wenn er zufällig da ist, vielleicht an seinen Kopf. Vielleicht auch nicht, vielleicht sind sie ganz anders. Aber der Punkt ist, der erste Impuls ist das, was mich ärgert, dem Menschen heimzuzahlen, von dem es kommt. Ich ahne so flüchtige Lächeln, die ich in mir selbst auch spüre, weil es das unsere Natur ist. Aber das, wozu Gott uns einlädt, ist zu sagen, komm mit diesen Emotionen zu mir. Wir beide klären das. Wir beide gehen den Wünschen nach, die du in deinem Herzen hast, warum dieser Ärger entsteht. Das bietet Gott Abel hier an, Entschuldigung, Kain hier an. Und er sagt ihm, guck dich doch mal an. Du guckst auf den Boden und bist wütend. Es ist ziemlich klar, dass dein Herz mit mir nicht versöhnt ist. Wenn es versöhnt ist, kannst du gerade stehen und lächeln. Sie kennen das auch, man sieht Menschen an, was sie fühlen, was in ihnen vorgeht. Gott greift ein, bevor die Spirale weiterdreht. Und da sagt er was ganz Spannendes. Die Sünde lauert vor deiner Tür. Und das, was da eigentlich steht, ist ein Begriff von einem mesopotamischen Dämon. Das ist wie so ein Raubtier, ein Dämon, der vor der Eingangstür eines Hauses lauert. Und man kann sich überlegen, ob man die Tür aufmacht und ihn reinlässt oder ob man das nicht tut. Und er sagt, du aber herrsche über sie. Gott sagt uns, und das ist ein unglaublicher Adel, wir Menschen, wir sind nicht nur impulsgetrieben. Wir sind nicht nur Affekte und Reaktionen, sondern wir können unsere Impulse ein Stück weit kontrollieren, herrschen über sie. In einer guten Weise. Nicht zwanghaft sie unterdrücken, aber sie kanalisieren und überlegen, wo sie am besten hingehören. Du bist nicht gezwungen, etwas zu tun. Du kannst dich entscheiden. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Film kennt, Alle steht Kopf. Das war so ein schöner Zeichentrickfilm, animiert, wo im Kopf eines kleinen Mädchens viele verschiedene Emotionen miteinander um die Kontrolle ringen. Und das Mädchen lernt, dass alle Emotionen wichtig sind, aber nicht zu jeder Zeit jede Emotion. Es lernt, dass es in manchen Fällen ganz gut ist, den Ärger nicht ans Steuerpult des Kopfes zu lassen. Das passiert dann doch und es ist nicht so gut, was dann daraus resultiert. Alle steht Kopf, vielleicht schon mal gesehen. Lohnt sich, mit Kain und Abel im Vergleich diesen Film zu sehen. Aber Kain hört nicht. Er gibt sein Neid, Wut, Hassgefühl nach. Er lässt den Türschwellendämon herein. Da, nimm das Steuer. Als wäre Gottes Stimme nicht da gewesen. Abel, lass uns aufs Feld gehen. Er schlug ihn tot. Abels Blut fließt. Der Boden ist blutgetränkt. Und vielleicht denken Sie, ich zumindest an dieser Stelle, krass, das würde ich doch niemals tun. Ich würde doch niemals meinen Bruder umbringen. Und natürlich hoffe ich, dass wir das nicht tun würden. Aber es ist frappierend, wozu wir Menschen fähig sind. Dass liebevolle Familienväter im Krieg andere Menschen brutal umbringen. Dass gesittete und musisch begabte, feinfühlige ältere Herren in Potsdam an einem schönen Sonntagnachmittag beim Kaffee sich dazu entschließen, die KZs zu bauen. Oder war es am Wannsee? Oder an beiden Orten? Am Wannsee? Einfach in Kauf nehmen, ja planen, dass viele hunderttausend Menschen umgebracht werden und danach am Abend zu ihren Familien zurückkehren. Die Zivilisation scheint nur eine dünne Haut zu sein, die jederzeit zerreißen kann. Oder wie Ernst Cassirer es sagt, die Zivilisation ist wie eine dünne Kruste über einem Vulkan. Und ich glaube, wir brauchen gar nicht erst Nazis und Krieg. Es gibt Situationen, in denen ich schockiert feststelle, ich bin sündiger, als ich es jemals gedacht habe. Ich bin zu Dingen fähig, wo ich das nie glauben würde, dass ich das wäre. Und ganz oft ist die Staffage, das Bühnenbild für diese Szenen, wo das Schlimmste in mir rauskommt, die Familie. Weil das der Ort ist, wo ich am dichtesten mit mir selbst Kontakt habe. Die schlimmsten und tiefschneidendsten Verletzungen entstehen in unseren Familien. Und davon erzählt das Buch Der Anfänge. Es erzählt uns die Geschichte der Familienverletzungen. Ich bin in der Lage, meine Familie zu zerfetzen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Geschwister hat. Bei Geschwistern merkt man immer am ehesten, wie es ist, wenn man wütend ist, oder? Also mir geht's so. Ich weiß noch, ich sehe mich mit 14 Jahren im Auto auf der Rückbank neben meinem 5 Jahre älteren Bruder sitzen und irgendwas hat mich unglaublich wütend gemacht. Ich weiß nicht mehr was. Aber ich sehe noch vor mir, wie ich ihn schlagen wollte und der hat sich gewehrt. Der war ja 5 Jahre älter und größer. Aber ich hätte ihn einfach nur immer weiter schlagen wollen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Natürlich würde ich das mit keinem anderen Menschen so, aber mit seinem Bruder, mit dem man alles geteilt hat, von klein auf. Da kommt raus, was drin ist. Oder denken Sie an Ehen und Beziehungen. Einer fühlt sich vernachlässigt. Das habe ich mir anders vorgestellt in meiner Beziehung. Ich komme hier nicht auf meine Kosten. Ich könnte ja auch aus Gedanken werden Taten oder vielleicht auch nicht. Vielleicht sind Sie der treue Typ und haben sich Ihrem Ehepartner immer die Treue gehalten, aber sich innerlich entfremdet. Stolz, innere Distanz. So brauchst du mir nicht kommen. Das kann auch einschneiden und verletzen. Ich glaube, es gibt 1000 Weisen, wie wir in unseren Beziehungen andere Menschen verletzen. Und es gibt 1000 Weisen, wie wir als Verletzte darauf reagieren und es immer schlimmer wird. Und dann dreht sich diese Eskalationsspirale. Wie kannst du nur? Das lasse ich nicht mehr zu. Das lasse ich nicht mit mir machen. So, das hast du davon. Zerbruch in mir, zerbrochene Beziehungen. Wenn Menschen sich verletzen, ihre Partner, ihre Geschwister verletzen, wenn Beziehungen platzen, der Kontakt abgebrochen wird, dann bekommen sie, so geht es mir, immer den Eindruck, wenn man mit den Menschen redet, eigentlich sind immer die anderen schuld. Und egal mit wem ich rede, ich fühle sogar mit und ich sage innerlich, ja stimmt, der andere hat Schuld. Und es liegt daran, dass wir Menschen so stark in uns gefangen sind, dass wir es nicht hinkriegen, unsere eigene Schuld in der Weise zu sehen, wie sie zu dem führt, was dann passiert. Wir sind in uns verkrümmt und das ist genau die Konsequenz aus diesen ersten Geschichten, die auch in uns immer wieder stattfinden. Anstatt aber mit dem Neid und Hass und Wut jetzt zum Nächsten zu gehen und ihm eins so richtig vor dem Latz zu knallen, dass die Fetzen fliegen, anstatt den Türdämon, diesen Höllenhund, in mein Herz zu lassen oder ihn von meinem Herzen fernzuhalten, vielmehr suhle ich mich oft in Selbstmitleid, im Ärger, in Wut und Zorn und spreche mit anderen darüber. Und ich spreche immer mit den anderen darüber, die mich natürlich bestätigen. Ist doch ganz klar, wenn ich wütend auf wen bin, dann gehe ich ja nicht zu dem besten Freund dessen Menschen, auf den ich wütend bin, sondern ich gehe immer zu dem, der mir tendenziell recht gibt, weil ich diese Bestärkung brauche. Und wenn ich dann in einem lichten Moment das mal ganz kurz reflektiere, dann kann ich immer nur sagen, ich bin sündiger, als ich jemals gedacht habe. Im Neuen Testament schreibt Paulus, wir alle sind Nachfahren, also Nachkommen Adams und Nachkommen Kains auch. Nachkommen Kains nicht unbedingt, aber Nachfahren Adams, des Menschen, der diese erste Sünde begangen hat. Ich bin sündiger, als ich jemals gedacht habe. Und wenn das alles wäre, würden wir hier nicht sitzen und Gottesdienst feiern. Der zweite Teil von diesem Satz, ich bin mehr geliebt, als ich je für möglich gehalten habe. Das ist das, was uns Hoffnung gibt. Erinnern Sie sich noch an das Evangelium vorhin? Einer fällt unter die Räuber. Einer wird geschlagen und übel zugerichtet. Ganz so passiert es in der Welt, in der wir leben. Das waren diese kleinen Berichte am Anfang beim Psalm. Und immer, wenn jemand verletzt wird, wenn Unrecht geschieht, merken wir, dass etwas in uns sagt, so darf es nicht sein. Wir Menschen sind doch anders gedacht. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Wer erlöst uns aus diesem Schlamassel? Und sehen Sie, das ist das Tolle an der Kain- und Abel-Geschichte, dass sie kein Instant Happy End hat. Sie geht mit uns an den Kern unseres Wesens und Gott geht mit uns dahin. Aber nicht, um uns zu beschämen, sondern um uns nahe zu kommen. Da steht der Abel, immer noch vermutlich mit einem Stein in der Hand. Sein Bruder liegt vor ihm. Und Gott sagt, Abel, wo ist dein Bruder? Gott hat es ja gesehen, ne? Gott ist ja nicht blöd. Gott wusste schon, wo der Bruder ist. Aber er hat Abel die Möglichkeit, Kain die Möglichkeit gegeben zu sagen, er ist da, ich bin hier. Sich zu dem zu stellen, was er gerade gemacht hat, sich selbst zu bejahen, sich zu beichen, zu beichten. Das ist Gott. Und Abel sagt, er ist nicht da. Er ist nicht da. Soll ich auf den aufpassen? Und ey, wenn ich Gott gewesen wäre, entschuldigen Sie diese frivole Ausdrucksweise, ich wäre in dem Moment durchgeknallt. Das schlägt doch dem Fass den Boden ins Gesicht. Aber Gott ist unglaublich geduldig. Er sagt als nächstes, was hast du getan? Er gibt ihm die Gelegenheit, über das zu reden, was gerade passiert ist. Und dann sagt er, verflucht seist du auf der Erde. Du wirst hinfort nicht mehr vom Ackerboden essen können. Nicht, weil Gott ein fieser Heimzahler ist, sondern er zeigt nur die Konsequenzen auf, die es hat, wenn man Dinge zerstört. Und dann sagt Kain, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstetig und flüchtig sein. So wird mir es gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Ja, ach nee, du hast ja auch gerade jemanden totgeschlagen. Kann schon sein, dass andere darüber wütend sind. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer Kain totschlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. Und auch da ist Gott dicht bei ihm. Gott hält es aus, dass Kain sagt, ich will nichts mit dir zu tun haben, ich denke weiterhin auch nur an mich. Wie es meinen Eltern damit geht, ist mir vollkommen egal. Hauptsache, mich schlägt keiner tot. Und spätestens da hätten doch alle Parlamente der Welt gedacht, also wenn wir schon nicht die Todesstrafe haben, müssen wir an dem wenigstens ein Beispiel statuieren, dass das so nicht geht. Und was sagt Gott? Ich mache ein Zeichen an deine Stirn, was auch immer das war, dass dich niemand totschlagen darf. Es ist als ob Gott diesen Kain, den er gerade geschaffen hat, im Schoß seiner Mutter liebt und sagt, ich will alles Gute für dich. Du sollst weiterleben. Du sollst die Möglichkeit haben, auch nochmal über das nachzudenken, auch wenn es jetzt nicht ist. In den Bibeltexten, die wir vorhin lasen, wird das deutlich. Der eine Text fing an mit Gott, wie funktioniert Jesus, wie funktioniert das gute Leben? wen soll ich lieben? Und Jesus sagt, liebe mich, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. So funktioniert das Leben. Da berühren sich Himmel und Erde. Und dann denken wir vielleicht, das ist ja schön und gut, aber so kann ich nicht leben. Ich bin viel zu zerbrochen und zu verletzt, um das leben zu können. Meine Angst vor anderen ist zu groß. Søren Kierkegaard hat mal gesagt, der dänische Philosoph, wenn du Angst hast, bist du am letzten Schritt vor der Sünde. Angst führt uns in der Regel dazu, dass das Nächste, was danach kommt, anderen schadet oder uns selbst schadet. Und dann dieser zweite Text, den Uschi Hagen gelesen hat, aus 1. Johannes 4, 9 bis 10, wo Gott sagt, ich liebe dich, ich bin für dich da. Das sagt er zu Kain, das sagt er zu mir, das sagt er zu ihnen. Und ich glaube, es steht ganz am Ende der Bibel, weil es das ist, was wir uns merken dürfen. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Wir sollen leben. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben. Ich bin sündiger, als ich jemals gedacht habe. In mir ist nichts Gutes. Also schon mal, aber nicht das, was sich immer durchzieht, was dauerhaft trägt. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Kain, du bist geliebt. Andreas, du bist geliebt. Setzen Sie Ihren Namen ein. Du bist geliebt. Und das gilt gerade für Sie. Ja, wir sind alle sündiger, als wir gedacht haben. Und in unseren Familien kommt es am deutlichsten zum Ausdruck. Aber was viel wichtiger ist, wir sind mehr geliebt, als wir es jemals zu hoffen gewagt haben. Und damit wir das nicht nur hören, sondern spüren, hat uns Jesus das Abendmahl gegeben, was wir hinterher gemeinsam feiern werden. Indem er uns sagt, ich hab dich liebt. Und wenn wir es feiern, ist es, als ob wir einschlagen und sagen, ja, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du mich liebst, genauso wie ich bin. Das ist unsere Taufe. Und weil wir die nur einmal hatten, haben wir was anderes, was uns regelmäßig daran erinnert. Das ist diese gemeinsame Feier. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.